sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das für diesen heutigen ersten Advent vorgesehene Evangelium, das Predigttextes, steht im Matthäusevangelium. Wir hören auf Worte aus dem 21. Kapitel Jesu Einzug in Jerusalem. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht in Sacharja 9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für dieses heilige und wunderbare Evangelium über deinen Einzug in Jerusalem. Du schenkst uns dieses Wort für diesen Sonntag, für die beginnende Adventszeit. Und du willst durch dieses Wort zu uns sprechen. Aber damit diese Predigt gelingen kann, dazu brauchen wir deine Hilfe. Wir brauchen deinen Segen. Wir brauchen deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich miteinander bitten, Herr. Segne du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, auf dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern auch verstehen und es umsetzen in unserem Leben. Das wirke du durch deinen Geist in uns, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, am ersten Advent darf man etwas tun, was am Weihnachten streng verboten ist. Am ersten Advent darf man über den Esel sprechen. Wolf, wenn du das Licht etwas hochlässt, damit wir den Text mitlesen können, da wäre ich dir dankbar. Wir wollen über den Esel predigen, uns über den Esel Gedanken machen, und wir wollen an diesem Esel in dieser Geschichte die Nachfolge Jesu lernen. Wir wollen die Nachfolge Jesu bedenken. Das können wir heute Morgen lernen an diesem Esel. In der Weihnachtsgeschichte kommt der gar nicht vor. Der ist da so reingedichtet worden und die Prediger verfallen immer wieder so dann dem Übel, dass sie über den Esel zu Weihnachten predigen. Das ist an Weihnachten nicht statthaft, aber am ersten Advent darf man das. Allzumal, wenn der Predigttext dieses Wort aus Matthäus 21 ist, weil da geht es nämlich um den Esel. Und das werden wir merken, wenn wir jetzt diesen Text noch einmal neu uns vor Augen führen. Und das wollen wir an drei Stationen tun. Wir wollen gucken über die Vorherbestimmung des Esels und lernen über unsere Vorherbestimmung. Wir wollen schauen auf den Dienst des Esels und lernen für unseren Dienst. Und wir wollen uns beschäftigen mit dem Diebstahl des Esels und lernen über unseren Einsatz für Jesus, den wir bereit sind zu tun. Das Erste, wir wollen uns Gedanken machen über die Vorherbestimmung des Esels was das mit unserer Vorherbestimmung zu tun hat. Und wir lesen noch einmal die Verse 4 und 5 aus unserem Predigtext. Denn da wird deutlich, dass diese Esel nicht irgendwie so eine Randgeschichte ist, sondern dass das Teil der Heilsgeschichte ist. Wir lesen dort, das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Also das muss uns aber klar werden, dass der Esel schon im Alten Testament verheißen ist. Gott hat den Propheten Sacharja geschickt, das dem Volk Israel zu sagen. Daran erkennt ihr den Messias, dass er auf einem Esel einziehen wird in Jerusalem, dass er kommen wird. Dieser Esel ist Teil des Heilsplanes. Und zwar nicht erst zu den Zeiten Sacharjas, also so etwa 500 Jahre vor Jesus, sondern vor Anbeginn der Zeiten hat Gott geplant und gewusst und diesen Esel dazu bestimmt, dass er unseren Herrn Jesus nach Jerusalem trägt. Dieser Esel hatte eine Vorherbestimmung. Und es war auch ganz klar, wenn die Jünger jetzt gehen würden, die vorausgeschickt wurden, die würden diesen Esel finden. Und die konnten ihn holen zu der Vorherbestimmung, die er hatte vor Anbeginn der Zeiten. Das ist so, weil Gott alles, was er schafft, zu einem bestimmten Sinn und Zweck schafft. Seine vollkommene und perfekte Schöpfung hat einen Sinn und Zweck in jedem Detail. Und alles, was an dieser Schöpfung unvollkommen ist und nicht gut, das hat mit unserem Schöpfungshandeln zu tun, was wir Menschen tun. Aber alles, was Gott macht, das ist perfekt und hat auch einen Sinn und einen Zweck. Eben hier an diesem Esel können wir das ganz deutlich sehen. Und das Neue Testament legt viel Wert darauf, dass klar ist, dass dieser Esel schon verheißen ist, dass er eine Vorherbestimmung hat. Das ist nicht nur so bei dem Esel. Wir haben eben das Evangelium von der Maria gehört, die da das Salböl über dem Kopf von Jesus zerbrochen hat. Auch das war eine Vorherbestimmung. Jesus sagt das ganz deutlich, als die Jünger das kritisieren. Die sagen so, ja, meine Güte, man hätte das ja verkaufen können, ein ganzes Jahresgehalt, was hätte man den Armen geben können? Nein, sagt Jesus, das hat seinen Sinn. Das ist vorherbestimmt, was sie getan hat. Das gilt für mein Begräbnis. Auch Maria hatte mit ihrem Dienst eine Vorherbestimmung. Kostet sie viel Geld, dieses Salböl, aber sie erfüllt ihre Vorherbestimmung. Wir lesen das an anderer Stelle auch von anderen Männern in der Bibel. Paulus zum Beispiel, der große Verfolger der ersten Christen, der da gemordet hat und der Christen dazu geführt hat, dass sie abgefallen sind vom Glauben. Als er zum Glauben kommt, kriegt ein Mann einen Auftrag, diesen geblendeten Paulus in die Stadt zu führen, Hananias. Und als Hananias den Auftrag Gottes hört, sagt Hananias, Gott, ich habe von diesem Mann so viel Böses gehört, was er alles den Heiligen in Jerusalem getan hat. Und dass er hier auch in diesem Gebiet jetzt Vollmacht hat, die Menschen zu töten, den kann ich doch nicht holen. Dann sagt Gott, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Paulus war ein auserwähltes, vorherbestimmtes Werkzeug. Und Gott wusste vor Anbeginn der Zeiten, dass er diesen Paulus senden würde, dass dieser Paulus all die Briefe schreiben würde. Nicht nur Paulus, nicht nur Maria, nicht nur der Esel hat eine Vorherbestimmung. Nein, wir alle Menschen haben eine Vorherbestimmung. Auch das lesen wir in der Bibel. Ich lese uns einen ganz wichtigen Vers vor, Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich lese es nochmal, weil es ein ganz wichtiger Vers ist. Wir sind sein Werk, wir sind von Gott geschaffen. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wir sind zu einem bestimmten Zweck geschaffen, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Deshalb können wir uns auch für nichts rühmen, was wir tun, weil alles, was wir tun an Gutem, hat der Herr eh vorbereitet. Das Problem unseres Lebens ist, dass es hier den Masterplan Gottes gibt, mit den vorbereiteten Werken, dass wir aber gleichzeitig entscheiden können, ob wir diesen Masterplan annehmen und leben, wie Gottes will von unserem Leben, oder nach unserem eigenen Willen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wir können entscheiden, leben wir nach unserem eigenen Willen oder nach dem Willen Gottes. Manchmal können wir gar nicht anders, dann zwingt uns Gott in seinen Willen hinein. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ist dem Calvin geschehen. Calvin, der große Reformator, der Glaubensvater unserer reformierten Kirche, der war nicht immer nur ganz geradlinig auf dem Weg, den Gott für ihn vorbestimmt hatte. Nächstes Jahr feiern wir seinen 500. Geburtstag. Der kommt eines Tages nach Genf, wo er später dann entsprechend die Stadt als Pastor leiten sollte. Er kommt nach Genf und der dortige Pastor ist in großer Not. Der wird mit all der Verderbtheit dort nicht fertig und er weiß, er braucht einen glaubensstarken Kollegen. Und er weiß, dass dieser Kollege eben dieser Calvin ist. Und er hat gehört, dass dieser Calvin gerade in einer Dorfschenke sitzt und dann läuft er hin und dann bearbeitet er ihn und sagt, Mensch, hier ist das Werk Gottes zu tun. Du musst kommen, du musst mir hier helfen. Ich schaffe es nicht. Das ist dein Platz. Der Calvin will nicht. Der Calvin sagt, nein, das ist nicht dran. Er sagt etwas, ich will meine Ruhe und ich will in der Schrift studieren. Und dann, das bezeugt Calvin später selber, platzt diesem Guillaume Farel der Kragen. Dann schreit er ihn an. Du Calvin, wenn das dein Weg ist, dann verdamme Gott deine Ruhe und dann verdamme Gott dein ganzes theologisches Wirken. Und in dem Moment erkennt Calvin, dass sein Platz in Genf ist. Und er tritt diesen Dienst an mit all der Schwernis, die ihm auferlegt ist. Ganz schwer. Mit allem, was das ihm bedeutet, die schmeißen ihn nach einem Jahr wieder raus. Und alle Dinge holen ihn später wieder. Und er ist bis zuletzt dort Prediger in Genf. Zum Schluss, als er gar nicht mehr auf die Kanzel gehen kann, da schleppen ihn die Presbyter hoch. Bis zum letzten Atemzug, Diener Jesu Christi. Aber er musste seinen Weg auch erkennen. Und er musste etwas tun, was ihm nicht zuerst gefallen hat. Aber er hat seine Vorherbestimmung angenommen. Zum Segen der Kirche, zum Segen des Reiches Gottes. Letztes Jahr, erster Advent, bin ich hier eingeführt worden. Diese Gemeinde. Seit einem Jahr bin ich jetzt und darf ich hier Pastor sein. Damals bin ich gefragt worden von dem damaligen Bauherrn, Dr. Hagemann, bist du davon überzeugt, dass Gott der Herr dich in diese Gemeinde gerufen hat? Das konnte ich und das musste ich bejahen. Ich wollte nie nach Bremen, ich wollte nie nach Norddeutschland, schon gar nicht in so eine große Stadt, aber ich habe den Ruf Gottes gehört. Das ist für mich ganz klar, ganz deutlich, dass das meine Bestimmung hier ist. Warum und wozu auch immer, ob mir das gefällt, ob das der Gemeinde gefällt, ist egal. Aber es ist die Bestimmung Gottes, die ich erkannt habe. Und solange dieser Herr sagt, werde ich von dieser Kanzel Dienst tun. Das ist der Plan, den Gott zumindest für mich hat. Aber wisst ihr, das ist nicht nur bei mir so als Pastor, das ist nicht nur bei Calvin, bei Paulus, das sind ja viel größere Menschen gewesen, als ich es jemals sein kann. Nein, es ist für jeden Menschen so, auch für dich. Du hast eine Vorherbestimmung, wie ich, wie Calvin, wie Paulus, wie der Esel. Gott hat dich zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Zum Dienst im Reich Gottes, da kommen wir gleich zu. Du bist vorherbestimmt, so wie du bist, mit all deinen Fehlern, aber eben auch mit all deinen Gaben. Zum Dienst im Reich Gottes. Gott hat einen Masterplan für dein Leben. Er hat einen Plan mit deinem Leben vor Anbeginn der Zeiten gehabt. Wisst ihr, das ist das Spannende, dass man immer wieder fragen darf, Gott, was hast du eigentlich vor? Was ist denn jetzt dran? Du hast ja diese vorbereiteten Werke schon vor mir. Das darf ich nicht nur fragen mit 20, das darf ich auch mit 70, 80 und 90 immer wieder neu fragen. Denn selbst wenn wir viele Abbiegungen ausgelassen haben, das ist mir in meinem Leben auch so gegangen, dass ich häufig nicht die Wege gegangen bin, die Gott von mir wollte. Aber dieser Gott vergibt mir mein Ungehorsam und hat weiter einen Plan mit mir. Und das weiß der auch in all mein Versagen und sagt, aber jetzt, an diesem Tag, da habe ich einen Weg mit dir. Da habe ich ein Werk vorbereitet und das nimm bitte an. Da gibt es vorherbestimmte Dinge. Und übrigens, die Bibel sagt, dass eines Tages Gott sich mit uns unterhalten wird darüber, wie das denn gelaufen ist, mit unserer Verantwortlichkeit über die Gaben, die wir haben, ob wir sie eingebracht haben, in Gottes Masterplan, in den Weg, den er für uns bereitet hat, oder ob wir es nur selbstsüchtig für uns benutzt haben. Könnt ihr mal nachlesen. Matthäus 25, das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, wo dann die Menschen Rechenschaft geben, wie viel sie investiert haben ins Reich Gottes, und wie viel sie für sich behalten haben. Der Esel hat eine Vorherbestimmung gehabt und du hast eine Vorherbestimmung. Und ich möchte dich neu einladen, nach dieser Vorherbestimmung zu fragen, heute, hier und jetzt, immer wieder neu Gott zu fragen, was hast du denn vor mit meinem Leben? Was ist der Dienst, den ich tun soll und den ich tun darf in deinem Reich? Und wenn du das jetzt fragst, was ist denn mein Dienst? Was ist denn so meine Aufgabe? Dann kann ich dir allgemein diese Aufgabe schon mal umreißen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Wir wollen lernen am Dienst des Esels, was unser Dienst ist. Wir lesen in den Versen 6 und 7 unseres Predigtextes. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatten, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Seht ihr, der Dienst des Esels besteht darin, Jesus zu tragen und diesen Jesus zu den Menschen zu bringen, damit er zu ihnen spricht und damit er an ihnen handelt. Das ist der Dienst des Esels. Er transportiert Jesus zu den Menschen. Und dein Dienst ist genau derselbe. Auch du sollst Jesus zu den Menschen tragen. Du sollst ihn transportieren. Dein Leben soll Jesus in Wort und Tat bezeugen. Im Bekennen und im Handeln sollst du Jesus zu den Mitmenschen bringen. Da ist dein Dienst und mein Dienst kein anderer als der des Esels hier in der Geschichte. Das dürfen wir neu lernen an diesem grauen Tier. So wie dieses Tier Jesus trägt zu den Menschen, so sollen wir Jesus tragen. Nun ist Jesus nicht mehr leiblich anwesend hier auf Erden, aber wir haben ihn in seinem heiligen und lebendigen Wort. Und dieses Wort, diese Botschaft sollen wir den Menschen bringen, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Und wir sollen es auch durch unsere Taten bezeugen. Es reicht nicht alleine, das alles den Menschen zu sagen, dann die Tür zuzuschlagen, sondern wir sollen nicht nur die Botschaft Jesu sagen, sondern auch die Taten tun, die Jesus an den Menschen getan hat. Und dazu sind wir alle berufen. Schon bei der Taufe, im Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern alle Menschen, so heißt es. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Kernaufgabe. Das ist der Masterplan. Das ist das Große, was über unserem Leben steht. Deshalb haben wir es in der Taufe gesagt bekommen. Das ist wichtiger als der eigene Job. Das ist wichtiger als die eigene Familie. Das ist wichtiger als alles andere. Das dürfen wir wissen. Wer sich darum kümmert, um dieses Reich Gottes, um diese große Aufgabe, der kriegt alles andere von Gott geschenkt. Kommen wir gleich noch in einer Geschichte zu. Der kriegt alles andere von Gott geschenkt. Aber das ist wichtig, dass wir wissen, dass wir in den Dienst gestellt sind. Es gibt es nicht einen nicht dienenden Christ. Also es gibt zwei Dinge. Entweder gehöre ich zu Jesus, dann bin ich auch im Dienst. Dann bin ich dienstverpflichtet. Und ich gehöre nicht zu Jesus, dann kann ich machen, was ich will. Dann kann ich meine Gaben vergeuden, das ist eine andere Sache. Aber wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich den lebendigen Gott in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist im Glauben habe annehmen dürfen, dann bin ich zum Dienst berufen. Ein nicht dienender Christ, liebe Gemeinde, ist ein Widerspruch in sich selber. Das ist wie ein Fußballer, der nicht gegen den Ball tritt, ein Schwimmer, der nie Kontakt mit dem Wasser hatte. Das gibt es gar nicht. Wie ein Koch, der noch nie ein Gewürz in der Hand gab. Das gibt es nicht, einen nicht dienenden Christ. Das hat damit zu tun, dass Jesus sagt, wenn ihr zu mir gehört, seid ihr Teil an meinem Leib. Dann sind wir Finger oder Hand oder Auge oder Haar oder Ohr oder Fuß oder Knie. Irgendein Glied und eine Funktion haben wir damit. Diese Funktionen sind unterschiedlich. Wie unser Dienst im Speziellen aussieht, das weiß ich nicht. Nochmal, der allgemeine Dienstruf heißt, trag Jesus zu den Menschen wie der Esel. In Wort und Tat. Aber wie das speziell für dich aussieht, das weiß ich nicht. Das musst du mit Gott klären. Das sagt er dir ganz deutlich. Für die einen kann das sein, dass in der nächsten Woche es dran ist, mal endlich zum Nachbarn hinzugehen und dem vom Evangelium Jesu Christi zu erzählen. Für andere kann es heißen einfach, dass sie mal an ihrem Arbeitsplatz wirklich leben, wie Christus als Vorgesetzter gelebt hätte. Ein anderer vielleicht ist gerufen, um das Scheckbuch rauszunehmen. Und ein anderer, der soll Kuchen backen und. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Dienst zu tun. Und der Herr sagte das, du hast besondere Gaben bekommen. Wie dieser Dienst speziell aussieht, weiß ich nicht. Aber wie er im Allgemeinen aussieht, das ist ganz klar, das lernen wir am Esel. Nämlich, dass du wie der Esel gerufen bist, Jesus zu den Menschen zu tragen, in Wort und Tat. Folge alte Pietistengeneral, wie er genannt worden ist, dieser bevollmächtigte, von Gott bevollmächtigte Prediger Minden-Ravensberger Land, der hat mal über das Nachfolge-ABC des christlichen Glaubens gesprochen. Über das Nachfolge-ABC des christlichen Glaubens. Und in dieser Predigt hat er etwas ganz Eindrückliches gesagt. Er hat gesagt, im Nachfolge-ABC ist das D der wichtigste Buchstabe. Das D der wichtigste Buchstabe. Sagt, weil drei wichtige Worte mit D anfangen. Und das ist das Wichtige für unsere Nachfolge. Die Demut, der Dank und der Dienst. Demut, Dank, Dienst. Dadurch zeichnet sich ein Nachfolger Jesu Christi aus. Demut, Dank, Dienst. Und wir dürfen das neu hören, diesen dritten Punkt, dass wir Dienst tun sollen für Jesus Christus. Und ich möchte dich jetzt ganz konkret fragen, dich als Nachfolger Jesu Christi, ist dir klar, was dein Dienstauftrag für die nächste Woche und fürs nächste halbe Jahr ist? Ist dein Dienstauftrag klar? Wenn nicht, dann kann ich dich nur rufen, geh in die Klausur. Bete zu Gott und frag ihn danach und du wirst es merken, der wird dir mehr Aufgaben geben, als du erfüllen kannst. Aber du hast vorbereitete Aufgaben vor dir liegen. Die Frage ist nur, ob du sie annimmst. Und ich möchte dir Mut machen, wie der Esel hinzugehen und Jesus zu den Menschen zu tragen. Aber es kann ja auch sein, dass du sagst, ja, mir ist meine Aufgabe ganz klar. Also das, was der Pastor Latzel hier erzählt, das erste war mir sowieso schon klar, das zweite ist mir auch klar, ich arbeite ja schon lange mit, ich bin hier Kirchenvorsteher in der Gemeinde oder ich mache hier im Kirchdienst mit oder ich mache in einer anderen Gemeinde irgendwie die Jugendarbeit, was immer dein Dienst ist. Dann kommen wir zum dritten. Da ist nämlich die Frage, ist dein Einsatz auch angemessen? Machst du es wirklich mit brennendem Herzen und bist du wirklich bereit, alles für Jesus zu tun? Das dürfen wir lernen am Diebstahl des Esels. Den Einsatz Jesu lernen am Diebstahl des Esels. Ich lese noch einmal die Verse 2 und 3 unseres Predigtextes. Da sagt Jesus zu den Jüngern, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Wisst ihr, was Jesus hier tut? Er fordert die Jünger auf, einen Esel zu klauen. Das ist Diebstahl. Es geht ganz klar aus dem Text hervor, diese Eselin und das Füllen sind angebunden. Also die laufen nicht wild irgendwie da über die Hügel da von Judäa rum. Nein, die sind angebunden, die gehören jemandem. Und die sollen die Jünger holen. Und weil Jesus weiß, dass die vermutlich so erstmal so ein bisschen zurückschrecken vor diesem Auftrag, sagt er ihnen gleich, macht euch keine Sorgen, wenn euch jemand anspricht, was das denn eigentlich soll, dann sagt ihr folgenden Satz. Und dann läuft alles glatt. Das ist wieder das Thema Vorherbestimmung. Jesus weiß, dass er von ihnen hier Diebstahl verlangt und dass sie da eine Hürde zu gehen haben, aber sagt auch genau, dass das funktionieren wird. Wisst ihr, was die Jünger machen? Die gehen hin und klauen den Esel. Vorbereitetes Werk, der Esel gehört ja letztlich sowieso Gott, da kann man dann mal nachdenken, aber ich möchte bei den Jüngern verbleiben. Die Jünger schneiden ja den Predigten meistens schlecht ab, aber hier, das sind wirklich in dem Moment vorbildliche Nachfolger. Jesus gibt einen Befehl und die befolgen den. Die machen einen Diebstahl. Diebstahl damals ist nicht dasselbe wie Diebstahl heute. Ich habe in der zurückliegenden Woche, das ist das Privileg, wenn man einen promovierten und habilitierten Juristen im Kirchenvorstand hat, den Klaus Bartels, unseren Kirchvorsteher angerufen. Ich sage, du Klaus, was kriege ich eigentlich hier in Bremen draufgebrummt, wenn ich einen Esel klaue? Jetzt hat er das direkt falsch verstanden. Er dachte direkt hier so nach dem Motto, jetzt hätte ich irgendwie Blödsinn gemacht und hätte tatsächlich da einen Esel geklaut und wollte mir das sagen, du Mensch, was ist da denn gewesen? Ich sage, Klaus, jetzt mal ruhig, allgemein gesprochen, geht nicht um mich. Was bekommt man denn, wenn man einen Esel stehlen würde? Und dann hat er mir das ganz fein erklärt, sagt, also hier in Bremen passiert jetzt so gut wie gar nichts. Ist in Bremen anders als in Pferden, ist wohl ein bisschen schärfer. Also wenn man hier in Bremen Esel stiehlt, hat er mir gesagt, da gibt es nicht mal eine Vorstrafe, da kriegt man eine Auflage. Das heißt, da muss man eine gewisse Spende, je nach Einkommen, an ein gemeinnütziges Werk richten. Und wenn man kein Geld hat oder das nicht macht, dann kriegt man auch Sozialstunden. Aber die sind sehr milde, zumindest wenn man das erste Mal den Esel gestohlen hat. Also hier in Bremen passiert nichts viel, also wir sollen nicht stehlen, das wissen wir, aber wenn man es machen würde, uns würde nicht viel passieren, hat mir der Klaus ausführlich beschrieben. Vor 2000 Jahren war das anders. Vor 2000 Jahren sah das anders aus, gerade für die Jünger. Da war es so, wenn man etwas stahl, musste man natürlich das Gestohlene zurückgeben und man musste den doppelten Wert bezahlen. Da denken wir vielleicht, naja, das ist ja wie bei uns hier in Bremen auch so, nicht so eine Geldauflage. Es kommt jetzt aber ein Haken dahinter. Damals, vor 2000 Jahren, war es so, wenn man es nicht bezahlen konnte, das wäre für die Jünger, die ja mittellos waren, der Fall gewesen, dann wurde man in die Schuldsklaverei verkauft. Also nicht nur, dass die Jünger hier etwas Unmoralisches tun, was vor dem Gesetzeskorpus der 10 Gebote nicht geht. Nein, die spielen hier auch mit ihrer Freiheit. Denn wenn sie erwischt würden, die hätten kein Geld gehabt, die wären in die Sklaverei gegangen für das Vergehen. Jesus fordert von ihnen also etwas Gewaltiges. Etwas, was sie Kopf und Kragen kosten kann. Und sie gehen auf den Befehl Jesu hin und nehmen das auf sich. Die haben eine Aufgabe, die haben einen Auftrag. Aber nach weltlichen Gesichtspunkten müssen denen wirklich die Knie zittern. Jetzt viele tausend Einwände es nicht zu tun. Und trotzdem tun sie es, weil der Herr es ihnen gesagt hat. Und das dürfen wir lernen an diesem Diebstahl des Esels an den Jüngern. Wenn der Herr uns etwas sagt, ganz gleich, was die Welt denkt und meint, dann haben wir es zu tun. Und glaubt mir bitte eins, wenn man wirklich in der Nachfolge steht, dann ist es nicht so, dass die Eltern, die Geschwister, die Menschen um einen rum, die Nachbarn klatschen und sagen, super den Weg, den du da einschlägst. Da gibt es immer Kritik. Ob man nun eine theologische Laufbahn einschlägt und sagt, ich gehe auf ein Bibelseminar oder ich will Missionar werden, da schlagen erstmal alle die Hände über den Kopf zusammen. Na Junge, du hättest auch Arzt werden können oder sonst irgendwas oder Jurist, doch nicht sowas, nicht? Und wie willst du denn meine Familie ernähren? Oder wenn einer hingibt und gibt Geld der Gemeinde, wie kann man denn sowas machen? Mensch, die Kirche ist doch eh so reich. Nicht immer wieder Einwände. Oder wenn einer in der Kirche mithilft, wie blöd ist die denn nicht? Hat man noch gar nichts vor, 20 Jahre in der Kirche geschuftet, gibt nichts, mal gerade ein Dankeschön, was wir alles jetzt zu Hause machen können. Also die Welt versteht das nicht. Aber wenn wir in der Nachfolge Jesu sind, dann müssen wir auch wirklich die Aufgaben, die wir haben, mit Einsatz tun. 100%. Und nicht abschwächen, dass man sagt, so nach dem Motto, naja, einen Esel finden wir nicht, aber wir werden vielleicht irgendwie so einen kleinen oder größeren Hund finden, den können wir nehmen, den können wir bei Jesus, das hätten die auch machen können. Nein, nein, die holen schon den Esel. Und wenn uns was abverlangt ist für unseren vorbereiteten Dienst, dann haben wir das auch zu tun. In der letzten Woche habe ich diese Predigt vorbereitet und wenn der Pastor die Predigt vorbereitet, dann nimmt er sie mit und dann trägt er sie schwanger. Und Gott spricht dann immer durch ganz unterschiedliche Dinge zu mir, wenn ich weiß, was ich euch zu sagen habe. Letzte Woche Mittwoch war Kirchentag und diese Veranstaltung des Kirchentages, also die Synode unserer bremisch-evangelischen Kirche, die ist wichtig, aber die hat unwahrscheinliche Längen. Also die ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Dann sitzt man da über Stunde und Stunde und dann liest man manchmal ein gutes Buch. Ich hatte auch so ein gutes Buch dabei über die Kirchengeschichte von Osteuropa. Bei dieser Kirchengeschichte von Osteuropa bin ich gestoßen auf einen Pastor, der hieß Traugott Hahn. Ich war gerade in der Vorbereitung der Predigt an diesem Punkt des Einsatzes, was wir bereit sind, für Jesus einzusetzen. Und da hat Gott mir diese Geschichte geschenkt und die möchte ich euch erzählen von diesem Traugott Hahn, um klarzumachen, was das heißen kann, Einsatz für Jesus zu haben. Denn da ist jemand gewesen, der hat wirklich vollständigen Einsatz gebracht. Dieser Traugott Hahn ist 1875 geboren worden in Estland, also im damaligen Estland, und kommt aus einer Pfarrerfamilie. Hat Theologie studiert, hat auch promoviert, sogar habilitiert und war in Dorpat, einer Stadt in Estland, Professor und Pastor an der dortigen Universität. Und zum Ende des Ersten Weltkrieges gab es die vielen Verirrungen dort halt. Die Deutschen zogen sich zurück und die Rote Armee besetzte Estland und die Kommunisten verboten alle christliche Ausübung von Gottesdiensten. Die Pastoren durften keinen Dienst mehr tun. Die meisten deutschsprachigen Pastoren wie Traugott Hahn sind geflüchtet ins Deutsche Reich. Aber Traugott Hahn ist zunächst geblieben. Und es war verboten, dort Gottesdienst in Dorpat zu halten. Und da hat er sich zunächst auch dran gehalten, an dieses Verbot der Kommunisten. Und es ist immer wieder, wenn es Sonntag war, weil die kommunistischen Herrscher am Sonntag immer die Pastoren suchten, die waren vogelfrei, die durften sofort getötet werden, ist er immer wieder aufs Land gegangen zu Freunden, hat sich dort versteckt. Und wie er dort eines Sonntages bei seinen Freunden ist, da liest er in der Bibel und liest Johannes 10 die Hirtenrede unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt das Leben für die Schafe. Dann heißt es weiter, der Mietling aber, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Das hat dieser Traugott-Hahn gelesen. Da wusste er, hier bin ich gemeint. Ich bin der Hirte dieser Gemeinde in Dorpat und ich bin geflohen und ich lasse die Schützlinge zurück. Und ich muss zurück, weil ich einen Auftrag Gottes habe. Und so sehr das menschlich unvernünftig ist, der war Familienvater, der hat eine Frau gehabt und Kinder. Denn er wusste, wenn er zurückgeht und wird da Gottesdienste halten, die werden ihn umbringen. Aber dieser Traugott-Hahn hat den Auftrag Jesu Christi und er geht zurück und er hält Gottesdienst. Und er wird natürlich verhaftet, er wird inhaftiert, er wird gefoltert und schließlich auch umgebracht. Aber er hat den Befehl Jesu umgesetzt und hat treu zu Jesus Christus gestanden. Das war sein Dienst. Und der hat nicht zurückgezogen. So schwach und so sündhaft dieser Traugott-Hahn als Mensch auch gewesen ist. Aber der hat seinen Einsatz für Jesus gebracht. Er hat die vorherbestimmte Aufgabe, den Dienst, den er hat, wirklich mit aller Treue getan. Da habe ich mich gefragt, auf diesem Kirchentag, dort in der Wärme sitzen, oben im Wegesack war das, was machst du eigentlich, Olli? Wie intensiv bist du eigentlich bereit, Einsatz für Jesus zu tun? Und da hat mich als erstes nochmal dieser Punkt gepackt, dass ich gesagt habe, ich muss auch endlich mehr Einsatz für Jesus bringen. Ich kenne meinen Dienst genau. Ich weiß, dass ich eine Feuerbestimmung habe. Aber ich weiß auch, dass ich häufig so lasch bin, dass ich so lau bin in meinem Dienst. Und da hat der Herr mich neu gerüttelt und hat gesagt, Mensch, das ist eine ganz andere Qualität, die von dir gefordert ist, für den Dienst, in den ich dich gestellt habe. Und das ist nicht nur mir gesagt worden, sondern ich darf es dir auch anhand dieses Traugott-Hahns sagen. Wenn du weißt, dass du eine Vorherbestimmung hast und wenn du weißt, was dein Dienst ist, dann frag dich bitte, ob dein Einsatz in diesem Dienst, den Gott dir gegeben hat, wirklich 100% ist. Oder ob du auch so lau bist wie der Pastor dieser Kirchengemeinde, der immer wieder auch so seine Schwächen hat. Wenn das so ist, dass du es merkst wie der Pastor, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir neu seine Kraft gibt, dass du brennend wirst für den Dienst und dass du auch wirklich hingehst und nicht zurückziehst und dich versteckst wie der Mietling, sondern dass du treu deinen Dienst an und in der Herde tust. Ich habe eben davon gesprochen, dass Gott sich nichts schenken lässt und dass sein Dienst auch belohnt. Wenn man die Kinder sieht, die dieser Traugott-Hahn gehabt hat, die da als kleine Kinder ohne Vater zurückblieben, nur die Mutter, die wurden dann vertrieben und alles, da muss man sagen, wie furchtbar. Aber der hat diese Familie reich gesegnet. Das sind alles Akademiker geworden, der eine sogar Kultusminister in Baden-Württemberg. Irre, wo man sagt, wie kann das sein, ohne Vater, nur die Mutter, da halb mittellos aufgewachsen. Ja, das ist eben so, wenn man Einsatz für Gott bringt, wenn man wirklich alles gibt. Gott lässt sich nicht schenken. Der zahlt es zurück, auch wenn wir es für den Moment nicht sehen. Und ich möchte uns allen Mut machen für unseren Dienst im Reich Gottes. Dass wir uns nicht orientieren an dem, was die Welt sagt, wo wir uns ärgern, was unser eigener Verstand sagt, sondern wenn wir einen Auftrag Jesu für unser Leben erkannt haben, dann lasst uns ihn mit vollem Einsatz tun. Mit dem Einsatz, den die Jünger hier gezeigt haben, denen das egal zu sein scheint, in die Schuldsklaverei zu gehen, einen Einsatz zu bringen wie dieser Traugott-Hahn, der sein eigenes Leben nicht geschont hat, um den Dienst für unseren Herrn Jesus Christus zu tun. Am Esel wollten wir unsere eigene Nachfolge Jesu bedenken. Wir wollten nachdenken über die Vorherbestimmung des Esels und über unsere eigene Vorherbestimmung. Und nachdenken über den Dienst des Esels und über unseren eigenen Dienst. Wir wollten nachdenken über den Diebstahl des Esels und unseren Einsatz für Jesus Christus. Das haben wir getan in dieser Predigt, aber das sollen wir auch weitermachen im Nachgang nach dieser Predigt, in der Zeit, die jetzt vor uns liegt. Wenn wir das tun und Dinge erkennen und dann umsetzen, dann werden wir sehen, wie der Herr uns segnen wird. Ich wünsche uns allen aus dieser Geschichte des Einzuges Jesu auf dem Esel nach Jerusalem den Segen unseres allmächtigen Gottes, auf dass wir neu, gestärkt in die Nachfolge unseres Herrn Jesus eintreten. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.